Lieber Vater im Himmel, wir beugen unsere Knie vor dir, um dir Dank zu sagen für deine Liebe und Güte. Wir danken dir für deine Führung in der letzten Woche. Wir danken dir für die Erfahrungen, die wir mit dir machen durften. Wir danken dir dafür, dass du uns mit allem versorgt hast, was wir zum Leben benötigen. Lass uns erkennen, welches Vorrecht wir haben, dass wir in einem Land leben, wo Friede und Freiheit herrscht, wo Milch und Honig fließt. Herr, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist und auch auferstanden bist. Bitte befreie uns von allen Sorgen und Nöten. Wir bitten dich auch, vergib uns unsere Schulden und gib uns auch Kraft, dass wir bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben. Herr, wir bitten dich für unsere Jugendlichen. Zeige du ihnen ihren Weg und lass uns Älteren ihnen Vorbild sein. Herr, wir bitten dich für alle Alten und Betagten. Gib ihnen Kraft und Mut im Umgang mit den Altersbeschwerden. Herr, gib unserer Regierung Weisheit und Verstand bei allen inneren Entscheidungen. So segne du uns alle am heutigen Tag. Schütte deinen Heiligen Geist über uns allen aus und segne auch Richard Buchli, der uns deine Botschaft verkünden wird, Herr. Herr, schenke uns offene Herzen für diese Botschaft und gib, dass diese uns bewegt und unseren Glauben stärkt. Schenke uns allen inneren Frieden und die Gewissheit, dass wir durch deine Gnade errettet sind. Herr, wir danken das in deinem Namen, Jesu, und bitten dich um deine Gnade und Güte. Im Namen Jesu. Amen.
Ich lese jetzt einen Text aus 3. Mose 14, und zwar die ersten 9 Verse dieses Kapitels. 3. Mose 14. Der Herr sprach zu Mose: Wenn ein Aussätziger gesund geworden ist und für rein erklärt will, dann gilt folgende Ordnung. Er muss zum Priester gebracht werden, der ihn außerhalb des Lagers untersuchen soll. Ist der Kranke wirklich wieder gesund geworden, lässt der Priester für ihn 2 lebende, reine Vögel bringen, sowie Zedernholz, karmesinrote Wolle und ein Büschel Isop. Auf Anweisung des Priesters wird ein Vogel über einem Tongefäß mit frischem Quellwasser getötet, um das Blut des Tieres aufzufangen. Den lebenden Vogel nimmt der Priester in die Hand und taucht ihn zusammen mit dem Zedernholz, der karmesinroten Wolle und dem Isop in das Blut des ersten Vogels, das sich mit dem frischen Quellwasser vermischt hat. 7-mal besprengt er mit dem blutvermischten Wasser den Geheilten und erklärt ihn für rein. Den lebenden Vogel lässt er fliegen. Der Geheilte wäscht seine Kleider, rasiert alle seine Haare und wäscht sich, danach ist er rein. Er darf wieder ins Lager kommen, soll aber 7 Tage seine Zeit nicht betreten. Am 7. Tag rasiert er noch einmal den Kopf, den Bart, die Augenbrauen und alle anderen Haare. Nachdem er seine Kleider gewaschen und selbst gebadet hat, ist er endgültig rein.
Guten Morgen miteinander. Schön, euch zu sehen, zahlreich an diesem wunderschönen Sabbattag. Ist es nicht schön, einen Sabbat zu feiern, wie wir das dürfen, in Freiheit? Ist es nicht schön? Ich höre nichts. Wunderbar ist es. Wir leben in der letzten Zeit. Und da stellt sich die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ihr seht, es ist der zweite Teil. Es ist die Fortsetzung der letzten Predigt, die ich gehalten habe. Wir leben nicht nur in der letzten Zeit, wir leben sogar am Ende dieser Gnadenzeit. Ganz am Schluss. Und das müssen wir wissen, die Gnadenzeit geht für das Volk Gottes früher zu Ende als für den Rest der Welt. Das lesen wir in Petrus Kapitel 4, Vers 17 und in Hesekiel 9, 16. Christus kommt, er wird in seiner Herrlichkeit kommen und es werden ihn sehen alle Augen. Ellen G. White sagt, dass Nicht einer unter 20, deren Namen im Gemeindebuch stehen, ist darauf vorbereitet, seinen Lebenslauf abzuschließen, und er steht tatsächlich so ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt da, wie jeder andere Sünder. Wow, tut weh. Also mir hat es weh getan, als ich das gelesen habe. Nicht einer unter 20. Das sind 5%, das sind weniger als 5%, das müssen wir wissen. Deshalb stellt sich die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie kann ich zu diesen weniger als 5% gehören? Was ist deine Antwort? Was ist deine persönliche Antwort? Paulus und Silas waren in Philippi in einem Verlies. Plötzlich schüttelte und rüttelte alles. Sand und Kies fielen hinunter, Balken fielen hinunter, die Tore öffneten sich. Und Paulus und Silas, die hätten einfach davonrennen können, sie hätten fliehen können, aber das taten sie nicht. Stattdessen kam der Kerkermeister zu ihnen und stellte genau diese Frage. Was soll ich tun, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Apostelgeschichte 16,30. Die Antwort von Paulus war kurz. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus, Vers 31. Und er ließ sich taufen und alle seinen sogleich, Vers 33. Als Petrus am Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes von der erschütterten und geschüttelten Menge, die er vor sich hatte, gefragt wurde, was sollen wir tun? Antwortete er, tut Buße und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Hier haben wir die Antwort auf die gestellte Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. Es geht um den Glauben. Tue Buße. Es geht um den Gehorsam. Lasse dich taufen. Es geht um die Nachfolge. Und wichtig, tu es sofort, verliere keine Zeit. Denn es geht um die Dringlichkeit der Zeit, in der wir wohnen. Bei meiner letzten Predigt mit dem gleichen Titel sagte ich, das Einzige, das du und ich machen müssen, ist Jesus im Fokus behalten und stille sein und sehen, was der Herr für uns tun wird. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wir sollen also Jesus im Auge behalten und den Kampf ihm überlassen. In jener Predigt ging es um die Entlarvung des Wirkens des Widersachers, die Antwort Gottes für uns. Es ging darum zu sehen, wie Satan wirkt. Vor allem zu erkennen, mit welchen Tricks er in unser Leben eindringt und in die Gemeinde eindringt. Ich erwähnte den Trick der trojanischen Pferde. Und hier habe ich das Bild von Troja mit dem trojanischen Pferd. Und das Wichtige an diesem Bild ist, hier, diese Lücke hier, mögt ihr diese Lücke sehen? Das ist die Wand, die Stadtwand von Troja. Und weil die Trojaner das Gefühl hatten, sie hätten den Krieg gegen die abgezogenen griechischen Krieger gewonnen, und weil sie der Gewunder stach, haben sie dieses trojanische Pferd in die Stadt hineinziehen wollen. Und weil das Pferd zu groß war, haben sie sogar ihre Stadtmauer teilweise eingerissen und das Pferd hier reingezogen, hierauf platziert. Das ist sehr wichtig, weil die Stadtmauer war ja das Bollwerk und sie haben ihr eigenes Bollwerk eingerissen. Darauf haben sie gefestet und in der Nacht kamen die Griechen da oben raus, kamen runter, öffneten alle übrigen Stadttore und Troja wurde zerstört. Das Wichtige, was wir wissen müssen, Wir dürfen unsere Bollwerke nicht zerstören. Und die Trojaner haben ihr Bollwerk selbst zerstört. Satan, der arbeitet mit List. Er bearbeitet in aller Heimlichkeit. Wenn irgendwie möglich, arbeitet er von innen. Und die Griechen, die haben es gleich gemacht wie Satan, die haben von innen gearbeitet. Vorher haben sie 10 Jahre lang versucht, diese Stadt einzunehmen. Und 10 Jahre lang ist es ihnen nicht gelungen. Es ist ihnen erst gelungen, als sie über einen Trick dieses Bollwerk einrissen und die griechischen Truppen von innen diese Stadt zerstören konnte. Also Satan ist subversiv tätig. Und wir sprachen aber auch darüber, wie Gott an uns arbeitet und dass er für uns kämpfen will. Und dass nicht wir kämpfen sollen, sondern dass er für uns kämpfen wolle. Er kämpfte im Alten Testament gegen die Feinde Israels, gegen die Heere des Pharao, gegen die Aramäer, gegen die Philister und gegen viele andere mehr. Er kämpfte am Kreuz und besiegte die Macht Satans und die Macht seiner Dämonenheere. Heute geht es darum, verstehen zu lernen, was Gott von uns erwartet, auf dem Weg unserer Bekehrung und von unserer Taufe an bis zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Es geht darum zu wissen, was ich tun muss, um gerettet zu werden. Werke, das müssen wir ganz klar sehen, bringen uns nicht in den Himmel. Ich denke, das ist für uns kein Problem. Werke bringen uns nicht in den Himmel. Aber ohne Werke werden wir auch nicht im Himmel sein. Paulus antwortete auf die verzweifelte Frage des Kerkermeisters: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Was heißt das? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. In Johannes 3, 36 lesen wir: Glaube an den Herrn Jesus. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und jetzt nach der Elberfelder Übersetzung: Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Glauben hat also mit Gehorsam zu tun. Das sagt Jesus. Es reicht nicht, sich zu Jesus zu bekennen und seinen Namen zu tragen. Wir müssen ihm gehorsam sein. Als der reiche Jüngling zu Jesus kam und ihn fragte: Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Offensichtlich glaubte der Jüngling an Jesus, sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Da antwortete ihm Jesus: Halte die Gebote, so wirst du ins Leben hineinkommen. Jesus forderte ihn zum Gehorsam auf. Und was antwortete der Jüngling, dieser junge Mann? Das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Er sagte: Was fehlt mir noch? Ich bin doch gut genug. Jesus antwortete ihm daraufhin: Entledige dich von allem, was dich an diese Welt bindet, und folge mir nach. Jesus verlangte von diesem Mann dreierlei, nämlich Glaube, Gehorsam und Nachfolge. Wir sehen also, Glaube, Gehorsam, Nachfolge sind alle voneinander abhängig. Glauben ohne Gehorsam ist wie eine Fata Morgana. Warum eine Fata Morgana? Einfach darum, weil eine Fata Morgana ein Trugbild ist. Es ist ein Scheinbild. Und so ein Scheinbild, ein Trugbild, wenn wir in der Wüste sind, kann für uns den Tod bedeuten. Ich weiß nicht, ob jemand schon eine Fata Morgana gesehen hat. Ich war einmal in der Wüste und da haben wir uns gefreut, da vorne tatsächlich eine Oase zu sehen. Und wir wollten diese Oase besuchen, aber wir waren ein bisschen vom Weg abgekommen. Und tatsächlich sahen wir diese Oase. Aber das war ein Trugbild. Gott sei Dank waren wir motorisiert. Dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du zu Fuß bist, wenn du zu Fuß gehst, dann wird es zu einem Problem. Nachfolge ohne Gehorsam ist wie eine Ehe ohne Trauschein. Eine Lebensabschnittspartnerschaft. Eine Partnerschaft auf Zeit, eine Partnerschaft mit Jesus auf Trennung ausgelegt. Warum auf Trennung ausgelegt? Ganz einfach darum, weil, wenn ich Jesus nicht gehorsam bin, werde ich auch nicht ihm dorthin folgen, wo er mich hinführen will. Ich werde immer besser wissen, was für mich gut ist. Und ich werde immer die Lösung schon bereithalten. Ich werde Jesus den Führungsstab entziehen und meinen Weg selber gehen. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, Johannes 14, 15. Und seine Gebote halten, ist ihm gehorsam zu sein. Glauben ohne Nachfolge, das ist heute sehr populär. Man spricht von Jesus, man spricht über Jesus, man spricht von seiner Liebe, von seiner Gnade, man nennt sich in seinem Namen und man sagt sogar, man sei wiedergeboren. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Auch Satan und die Dämonen glauben, Jakobus 2, 19. Aber sie sind Jesus nicht gehorsam und vor allem, sie folgen Jesus nicht nach. Glauben bedeutet gehorsam sein. Ohne Glauben können wir nicht in die Nachfolge Jesus treten. Es braucht alle drei. Also ist der Glaube allein ohne Gehorsam und ohne Nachfolge ein Nichts. Einen solchen Glauben, weg damit, auf den können wir verzichten. Echter Glaube ist Gehorsam, ist Nachfolge. Petrus sagte, tue Buße. Buße tun bedeutet umkehren. Buße tun bedeutet zu erkennen, dass der eingeschlagene Weg der falsche ist. Buße tun bedeutet zu erkennen, dass man unheilbar krank ist, an einer Krankheit, die wir und die Bibel mit Aussatz vergleicht. Ich habe hier einige Bilder aus dem Internet über diese Krankheit. Heute sagt man dieser Krankheit Lepra. Wir sehen auf diesem Bild Ausschläge an der Stirne, hier an der Kinn, überall. Das ist ein altes Bild, das irgendjemand einmal gezeichnet hat. Hier sehen wir ein neueres Bild, aber immer noch eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Ein Zeitzeugnis früher Fotografie. Da sehen wir, wie sich die Haut verändert. Bei diesem Bild sehen wir hier, wie sich der Mund zusammenzieht, wie die Nase sich verändert, die Finger, wie die Finger kürzer werden. Und hier sehen wir so ein ganz weißer Fleck, ein Zeugnis der sich verändernden Haut. Sünde ist wie Aussatz und Sünde ist unheilbar. In 3. Mose 13 haben wir das Gesetz über den Aussatz. Und im Kapitel 14 haben wir das Gesetz über die Reinigung vom Aussatz. In diesen Gesetzen über den Aussatz wird beschrieben, wie der Aussatz damals diagnostiziert wurde, was für Maßnahmen ergriffen werden mussten, um die Menschen im Lager vor dieser Seuche zu schützen. Und auch was der Aussätzige zu tun hatte, wenn er meinte oder glaubte, vom Aussatz geheilt zu sein. Der Aussatz war damals etwas Schreckliches. Es war wie ein Todesurteil in Raten. Auf alle Fälle bedeutete der Aussatz diese Diagnose eine Ächtung. Also er wurde aus dem Volk ausgeschlossen. Er wurde aus der Gesellschaft ausgeschlossen, aus der Familie. Nicht einmal seine Ängsten durften noch Kontakt mit ihm haben. Der Aussatz, wie in der Bibel beschrieben, ist ein Bild der Sünde. Sünde ist unheilbar, wie der Aussatz damals eigentlich auch nicht heilbar war. Sünde hat uns aus der Gesellschaft mit Gott in Eden ausgeschlossen, gleich wie der Aussätzige aus dem Lager, aus dem Volk ausgeschlossen wurde. Sünde ist spontan, von selbst nicht heilbar. Um Lepra zu heilen, braucht es einen Eingriff von außen. Heute kann man Lepra heilen, man braucht drei verschiedene Antibiotika und diese Medikamente muss man während Jahren, vielen, vielen Jahren einnehmen. Auch Sünde ist nur durch einen Eingriff von außen heilbar. Auch Sünde kann nur über jahrelange Therapie behandelt werden. Dazu braucht es ebenfalls ein Eingreifen von außen. Es braucht das Eingreifen von Jesus Christus. Bis ins 18. Jahrhundert war Aussatz auch bei uns in unserem Land ein Problem. In jeder Stadt gab es die sogenannten Siechenhäuser. Und dieses Siechenhaus, vielleicht kennt das jemand in unserer Gemeinde, das ist das letzte Siechenhaus, das es gibt in der Schweiz. Wo ist es? In Burgdorf, sehr gut. Das ist das letzte Siechenhaus, das es gibt in der Schweiz. Und hier die Straße, das ist die Zürichstraße, die alte Zürichstraße. Also am Ausgang, außerhalb von Burgdorf, wurden die Siechenhäuser außerhalb der Städte platziert. Heute übrigens kann man dieses mieten und kann Feste feiern. Also ein totaler Gegensatz, nicht wahr? Ja. Wie im alten Israel die spontane Heilung eines Aussätzigen ein Wunder war, ist auch heute noch die Heilung eines Sündigen ein Wunder. Also, wenn ein Aussätziger meinte, er sei wieder gesund geworden, musste er den Priester rufen. Dieser musste hinausgehen vor das Lager und er musste diesen begutachten. Falls er die Heilung bestätigen konnte, musste er dann zwei Vögel nehmen und diese zwei Vögel speziell behandeln. Den ersten Vogel musste er über einem Gefäß mit lebendigem Wasser, also Quellwasser, schlachten. Den zweiten Vogel musste er nehmen und in das mit Blut gemischte lebendige Wasser tauchen. Dann musste der Priester den zu reinigenden Aussätzigen siebenmal bespreien. Dann war er rein. Anschließend wurde der zweite Vogel, der untergetaucht worden war, freigelassen. Das war der erste Teil dieser Reinigungszeremonie. Was bedeutet dieser erste Teil dieser Zeremonie? Wer ist der erste Vogel? Wer ist der erste Vogel? Jesus ist der erste Vogel. Er wurde getötet, sein Blut wurde vergossen. Jesus ist auch das lebendige Wasser. Sein Blut wurde mit dem lebendigen Wasser vermengt. Blut und Wasser flossen aus der Wunde, die ihm nach seinem Tod am Kreuz durch die römischen Landknechte zugefügt wurden. Mit diesem Bild sagt uns Jesus, und er sagte damals dem Volk Israel, ich muss sterben, damit ihr leben könnt. Wer ist aber jetzt der zweite Vogel? Der zweite Vogel, der in das mit Blut vermengte Wasser getaucht wurde, das bist du und ich. Durch das Eintauchen in das mit Blut vermengte lebendige Wasser macht Jesus dich und mich rein vom Aussatz der Sünde. Das ist ein Bild für die Taufe. Aber gleichzeitig hatte der zweite Vogel noch eine andere Bedeutung. Die andere zusätzliche Bedeutung war, dass auf ihn die Sünden, der Schmutz des Aussatzes übertragen wurde und deshalb wurde der Vogel nach dem Eintauchen genommen und in die Wüste hinausgelassen. Er wurde wieder freigelassen und der Vogel flog weg. Und wir haben noch ein zweites solches Bild. Das zweite solche Bild, das ist der Bock, der dann dem Azazel gebracht wurde oder für den Azazel gebracht wurde. Aber die Zeremonie der Reinigung dauerte länger. Sie ist noch nicht fertig mit dem, was wir eben gesagt haben. Es folgt noch ein zweiter Teil. Im Ganzen dauerte diese Zeremonie 8 Tage. Nach der Taufe oder der Besprengung war der Aussätzige nun rein. Er durfte jetzt ins Lager hineingehen, aber durfte noch immer nicht zu seiner Familie gehen. Dorthin, wo er eigentlich am schnellsten gehen möchte, nämlich nach Hause zu seiner Familie. Der zweite Teil der Zeremonie fand am siebten und am achten Tag statt. Am siebten Tag musste sich der Gereinigte noch einmal baden, er musste seine Haare noch einmal schneiden, dazu musste er den Bart schneiden, er musste alle Körperhaare schneiden, er musste sich sogar die Wimpern schneiden. An diesem Tag, am ersten Tag, war der Aussätzige durch den Priester rein erklärt worden. Doch am siebten Tag musste er sich noch einmal reinigen, und zwar noch weit gründlicher als am ersten Tag. Es gibt also Unterschiede in der Reinheit. Was anfänglich genügend rein war, war nach einer Woche schon ungenügend rein. Er musste noch einmal zusätzlich gereinigt werden, und zwar musste er so zusätzlich gereinigt werden, dass er nicht nur ins Lager zurückkonnte, denn da war er schon, sondern dass er auch nach Hause konnte. Am achten Tag musste nun der Gereinigte spezielle Opfer bringen, und nach der Opferung dieser Opfertiere musste vor der Stiftshütte, da nahm der Priester, der die Opfer entgegengenommen hatte, nahm einen Teil des Opfers, das gebracht wurde in Form von Öl, und hat dieses Öl genommen und ihm an die Stirne, hat es an das Ohrläppchen, an den Daumen und an die große Zehe, hat er dieses Öl gestrichen. Erst jetzt, nach Abschluss von dieser Zeremonie, durfte nun der endgültige und vollständig Gereinigte nach Hause in sein Zelt, zu seiner Sippe, zu seiner Familie, zu seiner Frau und zu seinen Kindern. Was war das für ein Ereignis? Was war das für eine Freude? Endlich wieder zu Hause, daheim. Gibt's etwas Schöneres? Nach Jahren der Krankheit, des vergeblichen Wartens, der Enttäuschungen und der Hoffnungslosigkeit, des Ausgestoßenseins, der Erniedrigungen, der Beleidigungen, der Lieblosigkeiten, die zu ertragen waren, der Ungerechtigkeiten, endlich wieder nach Hause. Jesus kommt bald, und wir dürfen uns freuen auf die Rückkehr nach Eden, nach all den Jahren der Krankheit und des Wartens. Was für ein überwältigendes Ereignis das sein wird. Die erste Reinigung war noch nicht genug. Es brauchte eine zweite Reinigung. Nun, was bedeutet das alles? Bitte seid jetzt nicht geschockt über das, was ich sage. Aber die Taufe, so wichtig sie ist, und die Taufe ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist die Grundlage, die Basis. Aber die Taufe ist nicht genug. Es braucht mehr. Die Taufe ist nur der Anfang. Der Eintritt in den Leib Jesu, in die Gemeinde Jesu. Die Taufe reinigt dich zwar von deinem Aussatz, von der Sünde, von deiner Sünde. Sie schenkt dir die Gerechtigkeit Christi. Ohne die Taufe gibt es keinen zweiten Teil dieser Zeremonie. Aber erst der zweite Teil dieser Zeremonie bringt dich dorthin, wo du gerne möchtest, nach Hause. Und das wollen wir doch alle, oder etwa nicht? Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Zeremonie oder der ersten und der zweiten Reinigung war eine Wartezeit von 6 Tagen. Und diejenigen, die bei uns in der Lektionsklasse da hinten waren, können jetzt eine gewisse Parallelität machen zwischen diesen 6 Tagen und 6000 Jahren. In dieser Zeit konnte sich der Gereinigte wieder an das Leben im Lager gewöhnen. Er bekam Zeit, sich wieder an die Sitten zu gewöhnen. Meistens waren ja diese Leute 20, 30, 40 Jahre weg von zu Hause, weg vom Lager. Also sie waren komplette Fremdlinge. Aber was bedeutet das alles für uns heute? Was hat das zu tun mit der eingangs gestellten Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Taufe ist der Beginn deines Lebens mit Christus. Das ist der zweite Vogel. Aber hier hört dein Glaubensleben nicht auf. Du bist zwar gereinigt von deinen Sünden, gerechtfertigt durch das Geschenk Christi, aber du bist zu wenig rein, um nach Hause zu gehen. Jesus wünscht sich mehr von dir. Erlösung ist ein Alles- oder ein Nichtsgeschäft. Es gibt kein Dazwischen, so einfach ist das. Es gibt keine Grautöne. Es ist entweder gerettet oder du bist nicht gerettet. Entweder bist du erlöst oder eben nicht. Es braucht eine vollständige Übergabe, ohne Wenn und ohne Aber. Und das ist die zweite Reinigung nach den 6 Tagen Wartezeit. Alle Reserven, alle Hintertürchen, alle Notausgänge führen nur ins Verderben. Das ist die Ganzkörperrasur. Als ich einmal an einem Kongress ein Zeugnis abgegeben habe über meine Erlösung und Errettung oder meine Bekehrung, wollte ich richtigerweise sagen, da ist nachher einer zu mir gekommen und hat mich gefragt, und hast du ein Hintertürchen? Wenn du ein Hintertürchen hast, schließe das Hintertürchen. Mit dem Hintertürchen hast du keine Erlösung. Ein bisschen erlöst ist ganz verloren. E.G. White schreibt, weder theoretische Wahrheit noch das rein formale Bekenntnis, Jesus nachzufolgen, kann uns erretten. Wir gehören Christus entweder ganz oder gar nicht. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Geschäft. Die Zeit zwischen den beiden Zeremonien ist die Zeit, in der wir uns heiligen sollen. Wir stehen unmittelbar vor dem Abschluss der Gnadenzeit. Jeder, der hier sitzt, ohne Ausnahme, jeder von euch, der hier sitzt und auch ich eingeschlossen, wir müssen uns bereit machen. Wenn wir hierher kommen, kommen wir nicht an eine Wellnessveranstaltung. Nein, wir kommen an den Ort, wo Jesus zu uns spricht, wo Jesus uns aufruft, wachsam zu sein, zu wachen. Das kann wehtun. Und warum tut das weh? Denn es geht um unseren Lebensstil. Es geht um unsere Gewohnheiten. Es geht schlussendlich um Leben oder auch um Tod. Wir können und wir dürfen uns keine geistlichen Dummheiten mehr leisten. Alle kennen die Geschichte, wie Elisa den syrischen Feldherrn Naaman von seinem Aussatz heilte. Als Naaman dem Elisa eine Belohnung geben wollte für diese Heilung, da hat er absolut abgelehnt. Er wollte keinen, auch wirklich keinen Rappen für diese Erlösung. Und das will seinem Diener, dem Gehasi, einfach nicht in den Kopf. Einfach so viel auf eine große, einfach so auf eine große Menge Silber und Gold und Festkleider einfach so zu verzichten. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Und deshalb jagt Gehasi, nachdem der Naaman gegangen ist und er sich unbeobachtet fühlte, jagt er dem Gehasi hinter nach. Das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 5, Vers 21. Als er Naaman eingeholt hatte, stammelte er einige Lügen hervor, die ihm den erhofften Reichtum bringen sollten. Nachdem er von Naaman reichlich beschenkt wurde, kehrte er wieder um, ging zurück zu Elisa. Elisa stellte ihn zur Rede. Wo warst du die ganze Zeit? Aber weil Elisa ja alles wusste, nützte alles Lügen nichts. Elisa wusste genau, was geschehen war, was er zusammengelogen hatte und was er sich erbettelt hatte. Deshalb verurteilte Elisa Gehasi, den Aussatz von Naaman zu erleiden. Und zwar für den Rest seines Lebens. Gehasi wurde von dann an für den Rest seines Lebens aussätzig. Und wenn wir uns diese Strafe vorstellen. Gehasi war nicht nur der Diener des Elisa, Gehasi hatte sogar freien Zutritt zum König. Und das alles hat er aufs Spiel gesetzt und das alles hat er verloren. Was lehrt uns diese Geschichte? Wir sind doch alles Gehasis. Wenn wir irgendwo einen kleinen Profit sehen, dann rennen wir doch los. Wenn wir Gewinn irgendwelcher Art sehen, stellt doch unser Denken ab. Und das ging der UBS in den USA nicht anders als uns, oder? Aber Gott duldet keine Dummheiten. Gehasi musste die Folge seiner Dummheit bis ans bittere Ende leben. Es geht hier nicht um gelegentliche Sünden, die uns einfach so unbedacht passieren. Natürlich sollen wir uns bemühen, auch diese nicht zu tun. Aber solche Sünden, die werden in uns geschehen, bis kurz bevor das Jesus wiederkommt. Und diese Sünden sind ja eigentlich auch nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes. Es geht hier um Sünden, die der Heilige Geist dir sagt und dir immer wieder gesagt hast, dass er sie nicht mag. Und dass du diese Sünden nicht mehr tun sollst. Und das sind Sünden, wo du ganz genau weißt, wenn du diese tust, dann bist du kein Jünger Jesu. Es sind Sünden, für die man bereit ist, die Bibel, das Wort Gottes, umzuinterpretieren, einen sogenannten Paradigmen-Shift vorzunehmen, die Bibel, das Wort Gottes, an das eigene Leben anzupassen. Auch ich habe das früher getan. Und das darf nicht sein. Was wir machen müssen, ist unser Leben an das Wort anpassen. Wir müssen unseren Charakter ändern. Wir müssen unseren Lebensstil in Übereinstimmung mit dem Willen Jesu, mit dem, was wir aus der Bibel erlesen können, was Jesus von uns erwartet, von seinen Jüngern, nach dem müssen wir uns ausrichten. Und wenn wir das tun, dann kehren wir um. Dann ist das Reue, dann ist das Heiligung. Wir sind am Ende der Gnadenzeit angelangt. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird und wie lange wir noch Zeit haben. Der Geist der Weissagung hat uns aber gewarnt. Dabei bezieht er sich auf Ereignisse in Indiana im Jahre 1890 und er sagt, sieh, diese Ereignisse würden erneut kurz vor dem Ende der Gnadenzeit geschehen. Alles Ungehobelte, Rohe wird vorgeführt werden. Man wird schreien mit Trommeln, mit Musik und wird tanzen. Der Verstand sonst vernünftiger Menschen wird so verwirrt werden, dass sie zu keiner vernünftigen Entscheidung mehr fähig sind. Die Macht satanischer Kräfte vermischen Getöse und Lärm zu einem Volksfest und dem sagt man dann das Wirken des Heiligen Geistes. In Klammern Charismatik. Satan wird aus der Musik, wie sie gespielt wird, eine Fallgrube machen. Wir sollten diese seltsamen Phänomene keinen Raum geben, denn sie machen unempfänglich für das Wirken des Heiligen Geistes. Gott erwartet keine frommen Sensationen, sondern besonnenes und schlichtes Verhalten. Was ich eben gesagt habe, ist nur eines von verschiedenen Zeichen, die wir vom Geist der Weissagung speziell an unsere endzeitliche Gemeinde als Warnung bekommen haben. Warum hat uns Gott diese Warnungen geschickt? Weil er nicht will, dass wir als Adventgemeinde abfallen. Er hat uns diese Warnungen kurz vor Ende der Gnadenzeit geschickt und hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass das wirklich kurz vor Ende der Gnadenzeit geschehen wird und wir können es sehen. Wir erleben, wenn wir ein bisschen wach durch die Welt gehen, auch durch unsere Adventwelt gehen, dann sehen wir, dass die Gnadenzeit, auch gemessen an dem, was wir aus dem Geist der Weissagung haben, am Ende ist. Jesus ruft uns auf, wachsam zu sein. Wie können wir aber wachsam sein, wenn wir am Schlafen sind? Das ist unmöglich. Wir müssen aufwachen, es ist höchste Zeit. Wenn wir nicht wachen, werden wir das Erlebnis des Diebes in der Nacht haben. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Bei Bekannten von mir ist eingebrochen worden. Als sie am Morgen aufstanden, haben sie einfach nur bemerkt, dass ein Fenster nicht ganz geschlossen war. Und sonst haben sie nichts bemerkt. Als sie weitersuchten, natürlich fehlten einige Gegenstände. Aber das Verrückte ist, diese Person, die war ins Haus eingedrungen, war weggegangen und sie hatten nichts bemerkt. Wenn wir dieses Erlebnis haben bei der Wiederkunft Jesu, dann sind wir verloren. Warum? Weil wir zu denen gehören, die schlafen. Und erst dann merken, wenn Jesus kommt und unsere Erde aus den Angeln gehoben worden ist. Wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels und wir merken erst dann, haben wir den Zug verpasst. Übrigens, genau das ist das Problem der fünf törichten Jungfrauen. Sie haben zwar das Öl, den Heiligen Geist, sie wissen alles, aber sie schlafen. Sie schlafen den Schlaf der Gerechten und vergessen, auf dem Weg der Heiligung voranzuschreiten. Und genau das ist es, was der Aussätzige nach der ersten Reinigung und vor der zweiten Reinigung tun muss. Er muss sich heiligen, muss sich vorbereiten, um bereit zu sein für die Heimkehr in seine Familie nach Eden in den Himmel. Er kann erst dann definitiv nach Hause, wenn er mit dem Öl, mit dem Heiligen Geist an seinem Ohrläppchen, an seinem rechten Daumen und an seiner rechten Zehe gesalbt worden ist. Den Weg nach Hause können wir nur unter der Führung des Heiligen Geistes antreten. Er will unser Hören und Denken. Das Sinnbild ist das Ohrläppchen. Unser Handeln, das Sinnbild ist der Daumen. Und unsere Wege leiten, das Sinnbild ist die Zehe. In den Himmel werden wir nur aufgenommen, wenn wir durch den Heiligen Geist gesalbt sind. Wenn unsere gesamte Gedankenwelt ihm unterstellt wird, wenn unser Handeln, unser Leben von ihm zeugen, wenn wir ihm, dem Lamm, folgen, wo es uns auch immer hinführt. E.G. White sagt, wenn du ein Heiliger im Himmel werden willst, musst du zuerst ein Heiliger auf der Erde sein. Die Charakterzüge, die du im Leben erworben hast, werden durch den Tod oder die Auferstehung nicht verwandelt werden. Und das ist ein Trugschluss, den ich hatte und den wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele auch haben. Wir müssen uns vorher, bevor das Jesus kommt, in den Zustand bringen, geführt durch den Heiligen Geist, dass wir Christus ähnlich werden. Du wirst aus dem Grab steigen mit den gleichen Neigungen, die du zu Hause und in der Gesellschaft hattest. Du wirst aus dem Grab steigen mit den gleichen Neigungen, die du in der Gesellschaft hattest. Jesus verändert bei seinem Kommen nicht das Wesen eines Menschen. Die Verwandlung muss jetzt an dir geschehen. Unser tägliches Leben bestimmt unser Schicksal. Charakterschwächen gilt es zu bereuen und durch die Gnade Christi zu überwinden. Ein ausgeglichenes Wesen muss in der Zeit der Bewährung, das heißt in diesen 6 Tagen, heranreifen, damit wir für den Himmel vorbereitet werden. Das heißt, dass wir zurück in unsere Familie gehen dürfen. Ellen G. White schreibt weiter, während unser großer hoher Priester jetzt die Versöhnung für uns vollbringt, sollten wir versuchen, in Christus vollkommen zu werden, vollkommen seines Vaters Gebote halten, und es war keine Sünde in ihm, deren sich Satan zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Dies ist der Zustand, der jenen eigen sein muss, die in der trübseligen Zeit bestehen sollen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich muss an ihn glauben. Es geht um den Glauben. Ich muss ihm gehorsam sein, ohne Wenn und Aber. Es geht um den Gehorsam. Ich muss ihm folgen, wo er mich auch immer hinführt. Es geht um die Nachfolge. Das bedeutet, ich muss den Charakter Christi annehmen. Während des Koreakrieges hatten nordkoreanische Truppen ein südkoreanisches Dorf umzingelt und eingenommen. Die Soldaten sammelten alle Christen des Dorfes und steckten sie in eine Kirche im Dorf. Dann befestigten sie ein Bild an der Wand und nun befahlen sie, dass alle Person für Person herauszukommen hätte und dieses Bild zu bespucken hätte. Wer das nicht tut, der würde erschossen werden. Der Erste kam aus der Kirche heraus, blickte in die Gewehrläufe, schreckte zurück, fasste sich wieder, ging zum Bild hin und bespuckte das Bild Jesu. Die kommunistischen Soldaten winkten ihn vorbei. Der zweite Mann kam raus, erschrak, war auf diese Situation nicht gefasst, überlegte kurz, ging zum Bild und spuckte. Der dritte kam heraus, spuckte. Der vierte kam heraus, spuckte. Und so ging es weiter, bis ein junges Mädchen an der Reihe war. Sie kam aus der Kirche, sah auf die auf sie gerichteten Gewehrläufe. Sah das Bild Jesu, den Speichel, überlegte, zog den Ärmel nach vorne und ging zum Bild und wusch den Speichel vom Bild weg. Dann stellte sie sich vor die Gewehrläufe, blickte nach oben und sprach: Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und heute bin ich bereit, auch für dich zu sterben. Dann senkte sie die Augen und wartete auf die Schüsse, die niemals kamen. Warum? Weil die kommunistischen Soldaten mitten ins Herz getroffen wurden. Sie ließen das Mädchen laufen und holten stattdessen die Männer zurück und erschossen sie auf der Stelle. Warum? Weil sie nicht für das eingestanden waren, für das sie vorgaben zu stehen. Und nun die Frage an dich: Was musst du tun, um gerettet zu werden? Für mich habe ich die Frage beantwortet: Ich möchte so werden, wie Jesus war. Er war bereit zu sterben für mich. Er ist für mich gestorben. Und lasst auch uns so werden, wie du warst, Herr Jesus Christus, bereit für dich zu sterben. Amen. Unser großer Gott, wir sind dir so dankbar, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Und wir sind dir so dankbar, dass dein Sohn uns alles gegeben hat, damit wir wissen, dass er bald wiederkommt. Und dass er uns auch die Hoffnung gegeben hat, dabei sein zu dürfen. Vater im Himmel, keine 5% sind vorausgesagt. Lass du diese Aussage für diese Gemeinde als falsch werden. Vater im Himmel, dass 100% dieser Gemeinde bei dir sein dürfen, wenn du kommst mit den Heerscharen des Himmels. Herr Jesus Christus, wir warten auf dich. Segne du uns und mache du uns rein, so wie du rein gewesen bist. Voll Liebe, voll Güte, voll Frieden, voll Freude auf deine Wiederkunft. Amen.